Willkommen zu unseren True Cybercrime Stories mit spannenden Geschichten, echten Fällen und wissenswerten Hintergrundinfos. Mein Name ist Jan Morgenstern, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und gemeinsam mit Janik Heimann sprechen wir über die Themen, Trends und Fälle vergangener und gegenwärtiger Cyberkriminalität. Es wird spannend. Viel Spaß dabei.
Ja, lieber Janik, herzlich willkommen mal wieder zu unserem Plauderstündchen. Ob es genau ein Stündchen wird, werden wir sehen, zum Thema True Cybercrime.
Vielen Dank, Jan. Hallo, guten Tag.
Ja, True Cybercrime ist ja so ein bisschen unser Leitgedanke und heute, das haben wir uns ja gemeinsam überlegt, denken wir, wäre es eigentlich dogmatisch vielleicht ganz sinnvoll, das als so eine Art Sonderfolge oder wie sagen wir, Janik?
Ja, doch, vielleicht Themen-Special.
Themen-Special, wunderbar. Themen-Special einzuschieben, nämlich worüber sich dieses Themen-Special dreht, das werden wir gleich verraten. Eigentlich ist es ja auch kein Geheimnis mehr, wenn man das jetzt hört, aber wir wollen uns ja die Spannung nicht selbst kaputt machen, die wir hier im Gespräch haben. Es geht im Bereich True Cybercrime bei uns in diesem Podcast-Format ja in aller Regel darum, dass wir tatsächlich echte Fälle durchleuchten, sprechen, die juristischen, faktischen Bedrohungsszenarien, vielleicht auch daraus zu leitenden Sicherheitsmaßnahmen, also von vorne herein dann vielleicht das Ganze auch im Sinne von Abwehrmaßnahmen uns erschließen. Und heute wollen wir uns in diesem Themen-Special Cyberversicherung mal damit auseinandersetzen, was denn aber wirklich für Möglichkeiten am Ende der ganzen Kette der Zusammenhänge vielleicht noch bestehen, also wie ich meinen potenziellen Schaden noch ein bisschen abfedern kann, ob ich das überhaupt noch kann und welche faktischen und juristischen, vor allen Dingen faktischen Schwierigkeiten und Herausforderungen mir da so als Unternehmen über den Weg laufen. Denn Versicherungen haben nichts zu verschenken. Ich denke, das kann jeder so nachvollziehen, wenn man grundsätzliche mathematische Fähigkeiten hat, die nicht sonderlich ausgeprägt sein müssen, aber wenn man einigermaßen rechnen kann, weiß man, dass das wohl darauf hinauslaufen wird. Und heute wollen wir uns eben dann wirklich mal damit auseinandersetzen, mit dem Themenkomplex Cyberversicherung. Und wir haben im Vorfeld auch tatsächlich ausgetauscht und einiges an Gedanken gemeinsam auch nebeneinander gelegt. Die Frage ist jetzt doch aber eigentlich zentral erstmal ganz platt an das Thema mal herangetastet. Was hat sich denn in diesem Komplex, vielleicht auch mit Blick auf das, was technisch in den letzten Jahren sich getan hat, von der Bedrohungslage auch und von den echten Fällen, was hat sich denn da gewandelt? Also IT-Policen, Cyberversicherungen gab es ja schon immer, möchte ich nicht sagen, aber immer mehr in den letzten Jahren und 10, 15 Jahre zurückgeschaut, vielleicht noch gar nicht so viele. Und da war vielleicht auch noch etwas klarer, dass wenn irgendetwas passiert, dass man einigermaßen zumindest auf der sicheren Seite sein könnte, aber heute so ganz abstrakt erstmal und vor allen Dingen technisch so ein bisschen mit den Entwicklungen einhergehend. Aus deiner Perspektive, was hat sich denn da, wenn man jetzt vielleicht mal die letzten 10, 15 Jahre so ein bisschen im Vergleich der Entwicklung hat, was hat sich denn da deiner Wahrnehmung nach verändert?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kann ich sehr konkret beantworten, da ich mich die letzten 15 Jahre mit dem Thema IT-Architektur auseinandersetze, sowohl innerhalb von Unternehmen als auch in der Beratung. Und in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass eine Cyberpolice ein sehr komfortables Mittel war, um das eigene Unternehmen gegen die entstehenden Risiken durch die Nutzung einer modernen IT abzusichern. Das heißt, eine Cyberpolice ist eine Versicherungspolice. Es gibt da einige spezialisierte Versicherer. Es gibt aber auch große Versicherungsunternehmen, die das Geschäft mitgenommen haben, im Grunde genommen. Und die letzten 15 Jahre lief es tatsächlich so, dass man anhand von gewissen Unternehmenszahlen, Umsatz etc., anhand von gewissen Unternehmensfakten, das heißt Branche, und anhand von gewissen Individualrisiken, also betreibe ich beispielsweise eine komplexe App, wo ich dann auch, da geht es dann ganz stark in deinen Bereich, mit personenbezogenen Daten hantiere und so weiter und so fort. Daran hat sich dann der Beitrag errechnet und ich musste da auch ja durchaus Rede und Antwort stehen, den Versicherungsunternehmen. Ich würde mal sagen, die meisten Formulare, die ich gesehen habe, die waren vor gut 10 Jahren so im Bereich von 5 bis 8 Seiten. Das ist dann in den letzten Jahren kontinuierlich mehr geworden, dadurch, dass die Bedrohungslage einfach eine andere war. Das Interessante, was man jetzt dann durchaus sieht, da haben wir uns im Vorfeld ja intensiv drüber ausgetauscht, und das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum wir den Hörern das Thema heute mal näher bringen möchten, ist, dass da durchaus ein Wandel wahrzunehmen ist. Ich sag mal ganz salopp, früher war es so, dass man mit so einer Cyberpolice doch so etwas diesen Vollkasko-Effekt hatte. Das heißt, wenn ich mein Unternehmen über die Cyberpolice abgesichert habe, dann war ich eigentlich, was IT-Themen anging, sicher. Ich habe das auch tatsächlich am eigenen Leib schon öfters mitbekommen. Da sind dann Dinge passiert wie Virenbefall, klassisch, wobei ich da dann, wenn man 10 Jahre mal zurückblickt, da spreche ich nicht von Ransomware, sondern wirklich der klassische Virenbefall. Ja. Angefangen mit Dingen wie dem I Love You Virus. Das führte dann dazu, dass vielleicht einzelne Computer beschädigt waren, vielleicht mal Abteilungen beschädigt waren, vielleicht auch mal die Steuerung von Maschinen beschädigt waren. Anderer großer Punkt, was bei Cyberpolicen mitversichert ist, ist tatsächlich eine nicht grob fahrlässige Fehlbedienung. Das heißt, der Klassiker, die Falschwiederherstellung von einem defekten RAID führt zu Datenverlust. Dieser Datenverlust führt zu einem Vermögensschaden. Das ist ein Versicherungsfall. Also da kommen wir so ein bisschen her. Das heißt, die Welt der Cyberpolicen war eine ganz ruhige, angenehme, schöne Welt und ähnlich unaufregend wie andere etablierte Versicherungen wie, ich sag mal, Krankenversicherung oder vielleicht eine Kfz-Versicherung. Um da jetzt ein bisschen in die Gegenwart zu gucken und dann auch gegen Ende dieses Podcasts in die Zukunft zu blicken. In der Gegenwart erlebe ich Folgendes. Und das ist im Übrigen das, was auch meine Kollegen erleben, was man so aus der Branche, aus der Szene mitbekommt. Mittlerweile sind doch die Anforderungen sehr hoch, um eine neue Police zu bekommen. Beziehungsweise Versicherungsnehmer werden auch von Versicherungsunternehmen deutlich in die Pflicht genommen, weil durch diese Vollkasko-Mentalität der letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahre ist natürlich enormer Schaden bei den Versicherungen entstanden. Und das gepaart mit diesem Trend, den wir jetzt, sagen wir mal, in einem ganz, ganz, ganz umfangreichen Rahmen seit knapp 10 Jahren beobachten, Ransomware, seit 5 Jahren nochmal wirklich intensiv mit hohen Vermögensschäden zu tun haben, wo wir es mit Betriebsausfällen im Bereich von mehreren Wochen, teilweise Impact im Bereich von mehreren Monaten zu tun haben, was dann alles gegebenenfalls auch von diesen Policen getragen wurde. Diese Policen waren früher auch sehr freizügig ausgelegt von den Versicherungsunternehmen, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn ich nachweisen konnte, dass ich meinen Antrag ehrlich ausgefüllt habe, dann musste das Versicherungsunternehmen da natürlich auch in den meisten Fällen regulieren. Und die Versicherungsnehmer haben sich ihr Recht da dann auch gegebenenfalls mit juristischer Hilfe durchgesetzt.
Ja, klar. Und vor allen Dingen war, denke ich, das vielleicht noch ein ganz ausschlaggebender Punkt, auf Basis eventuell noch einfach fehlender Datenlage und auch Rechtsklarheit und faktischen Situationen, die man dann erstmal juristisch hat bewerten lassen müssen über die letzten Jahre hinweg, hat sich das ja erst so richtig herausgebildet. Vielleicht noch gar nicht so 100% klar, welche Obliegenheiten, welche Mitwirkungspflichten, welche Einstiegsvoraussetzungen sozusagen man dem Versicherungsnehmer eben mitgeben will oder mitgeben hätte können, idealerweise aus Sicht einer Versicherung, um letzten Endes vielleicht da also auch eine gewisse Form von Hintertürchen in Anführungszeichen zu finden, also quasi aus der Leistungsfreiheit herauszukommen. Denn eins vielleicht noch juristisch, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, das sind grundsätzlich einfach immer Aspekte, die versicherungsrechtlich eine Leistungsfreiheit der Versicherung auslösen. Aber was das jetzt genau ist, im Straßenverkehr ist das vielleicht ein bisschen greifbarer, aber was ist das jetzt denn in dem Umfeld? Datenschutz, IT-Sicherheit, wo es wirklich hochkomplex ist und wo das eben nicht mit einem Maßstab sozusagen 1:1 irgendwo über Jahre und Jahrzehnte hinweg ausdifferenziert feststeht. Da ist das natürlich tatsächlich etwas schwieriger. Und ich denke, jetzt die Situation entstanden sein, dass den Versicherern mehr und mehr klar ist, also A, die Bedrohungslage ist deutlich gestiegen, faktisch, aber auch das Datenmaterial und auch die Rechtslage und auch die Basis faktisch, also IT-sicherheitsmäßig wird immer klarer, sodass es mir aus Versicherungssicht auch immer immer leichter fällt. Und das ist dann das, was dann zunehmend auch in den Versicherungsbedingungen abgebildet wird. Ja, Obliegenheiten zu verteilen, Mitwirkungspflichten zu verteilen, Schadensminderungsgesichtspunkte ein Stück weit über ja die Versicherungsbedingungen auf den Versicherungsnehmer umzuverteilen und dadurch natürlich für die Zukunft etwas mehr an Einsparpotenzialen für sich nutzbar zu machen. Also kannst du das auch vom Technischen her erkennen, dass sich da jetzt der Niederschlag sozusagen des Standes der Technik zunehmend, auch der entsprechenden Standards der IT-Sicherheitsarbeit in den allgemeinen Vertragsbedingungen oder auch in den Versicherungsbedingungen wiederfinden?
Ja, 100%ig. Also du bist da absolut auf dem richtigen Weg. Ich kann dem im Grunde nichts mehr hinzufügen. Ich hatte im Vorfeld unseres Podcasts ein interessantes Hintergrundgespräch mit jemandem, der sich tatsächlich beruflich mit Versicherungsmathematik und Finanzmathematik beschäftigt und habe mit dem einfach mal so ein bisschen über dieses Thema gesprochen und habe mit ihm vor allem auch darüber gesprochen, wie es denn kommt, dass man früher so wirklich sehr freigebig war von Versicherungsseite und auch wirklich offensiv um Kunden gebuhlt hat und gesagt hat, komm, wir versichern euch und willst du auch noch eine Cyberpolice und der Nachbar auch noch am besten, also wirklich mit einem Augenzwinkern. Und mittlerweile ist es so, dass die Versicherungen sich wirklich trennen von Versicherungsunternehmern, dass gewisse Branchen nicht mehr versicherungsfähig sind. Gewisse Versicherungsunternehmen sagen ganz klar, wir nehmen nur noch Unternehmen beispielsweise bis 100 Millionen Euro Umsatz in unsere Cyberpolice. Solche Themen. Und der gute Herr hat mir erklärt, und das ist eigentlich sehr interessant, weil da kommt man so ein bisschen in die Big-Data-Denkweise, eigentlich sollte es auf der Hand liegen, dass Cyberpolicen ja eine völlig neue Versicherungskategorie sind mit völlig neuen Risiken im Vergleich zu anderen Versicherungsprodukten. Das heißt, eine Krankenversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Lebensversicherung, das sind Produkte, die gibt es schon über 100 Jahre. Da gibt es entsprechendes Datenmaterial und da verändert sich nicht viel. Das heißt, eine Krankenversicherung, die stützt sich auf ideales Datenmaterial. Da ist völlig klar, wie dort Beiträge errechnet werden. In der privaten Krankenversicherung werden die Beiträge ja auch, sagen wir mal, sehr unpolitisch und sehr mathematisch berechnet. Und da ist dann völlig klar, da spielen dann Rolle Alter, Geschlecht, Gewohnheiten, Stichwort Rauchen und dergleichen. Und man hat entsprechend umfangreiches Datenmaterial. Um eine neue Versicherungsklasse zu etablieren, braucht man natürlich Datenmaterial, um rauszufinden, ob sich sowas lohnt und was sowas kosten muss, damit sich das lohnt. Dementsprechend sind diese Versicherungsunternehmen sehr daran interessiert gewesen, da einfach mal Policen unter das Volk zu bringen. Man muss ja auch dazu sagen, rein psychologisch mit dem ganzen IT-Thema ist ein riesiger Markt entstanden. Da will natürlich jede Branche irgendwie dabei sein. Das ist ja ganz klar, dass man da dann bei diesem Thema mitmischen möchte. Und jetzt ist man aber an einem Punkt, dass einem das wahrscheinlich so ein bisschen auf die Füße fällt, dass man da sehr freizügig mit umgegangen ist, weil eben diese neue Bedrohungslage durch diese Ransomware, die auf eine ganz hinterhältige Art und Weise hohe Schäden verursacht und eigentlich egal, wie man es macht, macht man es falsch. Ob man Lösegeld bezahlt, ist falsch. In dem Moment, wo ich aber kein Lösegeld bezahle und dann ein Schaden entsteht, einfach um den Ursprungszustand wiederherzustellen, ist es natürlich auch falsch. Aus einer Versicherungsperspektive wohlgemerkt. Es ist natürlich richtig, nicht mit der Pressern zu verhandeln. Aber aus einer Versicherungsperspektive entsteht dann genauso ein Schaden. Wahrscheinlich insgeheim der einen oder anderen Versicherung wäre es lieber, wenn der Unternehmer es aus eigener Tasche bezahlt, also das Lösegeld. Das ist die Situation, dass man dort jetzt sehr freizügig umgegangen ist mit diesen Versicherungspolicen. Das Ganze fällt einem ein bisschen auf die Füße. Das wurde jetzt auch nochmal sehr offensichtlich, insofern das, und das kam ehrlich gesagt früher, als ich gedacht habe, weil dieses ganze Versicherungslied und dieses ganze Lied von den Cyberpolicen, die nicht dauerhaft funktionieren werden, das singe ich schon seit einigen Jahren. Da bin ich auch ganz klar und da stehe ich auch dahinter. Ich habe gedacht, irgendwann 2025 kippt diese ganze Geschichte. Da habe ich mich aber geirrt, insofern, dass der Mario Greco, Vorstandschef der Schweizer Versicherungsgesellschaft Zurich Insurance, der Financial Times ein Interview gegeben hat, in dem er darüber gesprochen hat, dass für die Versicherungswirtschaft diese Cyberrisiken nicht mehr versicherungsfähig sind. Spannenderweise ist er so weit gegangen, dass er dann sogar sagt, das sind Risiken, die kann nur der Staat, sprich die Gesellschaft, die Allgemeinheit tragen. Da kommen wir dann im Prinzip zum zweiten Teil meiner Ausführung, das Thema Vorsorge. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass dieses Risiko in unbegrenzter Menge von der Gesellschaft getragen werden sollte. Da bin ich zutiefst von überzeugt, weil das führt meiner Meinung nach zu Fehlanreizen. Da habe ich auch eine klare Meinung. sondern ich bin der Meinung und hoffe und denke, dass sich das Ganze in Zukunft dann vielleicht auf dieser Basis eher in die Richtung von beispielsweise Feuerversicherungen entwickelt. Sprich, im Gegensatz zu einer Cyberpolice, bei der in der Vergangenheit gewisse Dinge in einer theoretischen schriftlichen Form in ein Formular eingetragen werden mussten, und die Überprüfbarkeit, ob diese Dinge zum Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung wirklich so waren, aus der Perspektive des Zeitpunkts, an dem ein Schaden eintritt, auch eine sehr hypothetische Angelegenheit ist. Zusätzlich noch das Thema, was du vorhin angesprochen hast, grobe Fahrlässigkeit. Aus der Praxis gesprochen, ein Administrator, der vielleicht gerade etwas macht und sich dabei grob fahrlässig verhält. Und dann fliegt ihm das um die Ohren. Und dann ist er in der Situation eines Schadensfalls in der Umgebung, für die er verantwortlich ist. Wie will man ihm die grobe Fahrlässigkeit dann nachweisen in dem Fall? Das ist ja dann sehr stark davon abhängig, was er erzählt hat, was er gemacht hat, bevor es geknallt hat. Natürlich gibt es auch Szenarien, in denen das nachweisbar ist. Aber will nur sagen, da gab es sehr viel Nebel und die Situation war an vielen Stellen unklar, hat sich jetzt, wie du eben richtigerweise gesagt hast, auf der juristischen Ebene aufgeklärt, aber auch auf der technischen Ebene aufgeklärt, was kann passieren, welche technischen Risiken haben wir, was bedeutet das dann für die Unternehmen. Und ich denke und hoffe, im Gegensatz zu einer Verstaatlichung der Risiken, dass wir dahin kommen, dass, wie schon eben gesagt, Feuerversicherung, sprich, dass ich als Versicherungsnehmer wirklich klar und faktisch nachweisen muss, dass ich für eine saubere IT-Architektur sorge, dass ich für entsprechende Awareness bei den Mitarbeitern sorge, dass ich für entsprechende Maßnahmen hinsichtlich des Datenschutzes sorge und. Das Restrisiko, was dann besteht, was meiner Meinung nach auch vernünftig ist, dass das versicherungsfähig ist für Unternehmer, weil es sonst schwierig wird. Dieses Restrisiko, das sollte dann auch versicherungsfähig bleiben, nur in einer Art und Weise, wo die Versicherungsgesellschaft dann auch kalkulieren kann, weil sie eben entsprechende Anforderungen stellt. Ich meine damit wirklich technische Anforderungen, die nachvollziehbar und richtig sind und keine Hürden, die dazu führen, dass die Cyberpolice eigentlich Makulatur wird, weil sie nie greift. Das bringt dann ja auch niemandem was. So, aber vernünftige Anforderungen, die den Betreiber der IT-Infrastruktur in die Pflicht nehmen, die finde ich sinnvoller als der Ansatz zu sagen, das ist so ein unkalkulierbares Risiko, das muss die Gesellschaft tragen, weil das klingt dann für mich wieder irgendwo so ein bisschen nach derselben Fragestellung wie bei Kernkraftwerken. Möchte die gesamte Gesellschaft dieses Risiko tragen?
Was hast du da jetzt aus deiner technischen Praxis vielleicht auch mal maßgeblich betrachtet, so an Fragestellungen oder Grundvoraussetzungen schon wahrgenommen in der Konstellation?
Das Thema Backup ist diesbezüglich ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ich setze jetzt mal voraus, dass beispielsweise Privileged Access Management und Multi-Tier-Administrations-Access-Konzepte, das sind Dinge, klar, also das heißt, Access Management ist ein großes Thema. Das setze ich aber heutzutage auch ein bisschen voraus. Es kann nicht mehr sein, dass alle mit einem Administrator arbeiten und man weiß nicht, wo das Kennwort rumgeistert. Aber dann insbesondere bei diesem unkalkulierbaren Problem der Ransomware ist natürlich, sind Backup-Konzepte beziehungsweise Disaster-Recovery-Konzepte ein großes Thema. Das heißt, da wird dann auch neuerlich sehr intensiv nachgefragt, wie genau sieht euer Backup-Konzept aus? Welche Recovery-Zeiten gibt es? Wo werden die Daten gelagert? Dann die Frage nach Air-Gap-Konzept, insbesondere auch vor dem Hintergrund von Ransomware. Das heißt, Backups, die nicht im Handlungsfeld der Ransomware im Falle einer Attacke sind. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema, denn ein entsprechendes Backup und ein entsprechendes Disaster Recovery Konzept, die sind natürlich bei diesem ja durchaus voluminösen Risikofaktor Ransomware ein sehr, sehr gutes Gegenmittel. Also das muss man ganz klar sagen.
Die Risikoprüfungen im Vorfeld werden immer komplexer und detaillierter werden.
Genau, also es ist auch sehr wichtig, im Vorfeld das Risiko erstmal sich klar zu machen. Müssen Unternehmen natürlich erstmal sich die Frage stellen, wie hängen meine Unternehmensprozesse mit meinen IT-Systemen, IT-Prozessen zusammen? Dann kann ich natürlich anfangen, da eine gewisse Wertigkeit dahinter zu schreiben. Denn ich weiß, was haben meine Unternehmensprozesse für eine Wertigkeit? Es gibt gewisse Kernprozesse, die bringen natürlich natürlich sofort den Wertschöpfungsprozess zum Erliegen. Es gibt periphere Prozesse, auf die kann man vielleicht für eine Zeit verzichten. Diese Prozesse hängen mit IT-Systemen in aller Regel zusammen und dementsprechend werden diesen IT-Systemen Wertigkeiten zugeordnet. Anhand dieser Wertigkeiten kann ich mir dann überlegen, was muss ich mit den IT-Systemen machen. Also deswegen ist auch ein großes Thema Mikrosegmentierung von IT-Systemen. Um IT-Systeme voneinander ein Stück weit zu isolieren und dann im Fall der Fälle selektiv die Schotten dicht zu machen, ohne dass ich meinen kompletten Wertschöpfungsprozess zum Erliegen bringe. Wie du gerade angedeutet hast, man muss erstmal diese Fragestellungen überhaupt auf den Tisch bringen und klar machen, was ist meine Ausgangslage, wie hängt die IT mit meinen Wertschöpfungsprozessen, mit meinen Unternehmensprozessen zusammen. Und dann kann ich weitergehen, auf Basis dieser Wertigkeit mir überlegen, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um da gewisse Systeme vor Attacken, vor Ausfällen, in welcher Form auch immer, zu schützen. Und dann komme ich vielleicht zu dem Schluss, dass mein ERP-System schützenswerter ist als beispielsweise meine Videoüberwachung auf dem Werk.
Aber dann kommen wir ja natürlich auch, offen und ehrlich gesprochen, wenn man es jetzt mal insgesamt auch so ein bisschen vom Formalen her nochmal betrachtet, immer mehr in die Schnittstelle zu, ja, ich sag jetzt mal, Themenkomplex, ISMS, bestimmte Standards, die das alles, was du jetzt punktuell schon mal irgendwo hast, auch einfließen lassen, ja irgendwo zumindest mal covern, abdecken. Ja, da kommen wir ja eigentlich zunehmend in die Bedeutung bestimmter etablierter Informationssicherheitsmanagementsysteme, die letzten Endes dann mehr oder weniger die Versicherungseintrittskarte sein werden, langfristig. Weil zu punktuell wird man es ja wahrscheinlich auch nicht abprüfen können, weil da ist der Aufwand, der Voraufwand auch für den Versicherer wieder zu groß. Also wie siehst du das? Sind das alles Themen, die man standardmäßig wird irgendwo mit abdecken kann? Stichwort ISMS 27001, irgendwelche Themen, die man da quasi zusammenpackt, in eine Struktur gehst und sagt, das müsst ihr jedenfalls haben?
Mit Sicherheit. Also ich glaube, dass es wird die Kombination sein aus solchen vorhandenen Managementsystemen plus Referenzarchitekturen auf der harten technischen Perspektive. Das ist beispielsweise was, woran wir arbeiten, was wir unseren Kunden schon anbieten, dass wir da auch Referenzarchitekturen technisch auf die Beine stellen, die dann in dieser konkreten technischen Architektur auch entsprechende andere Normen und Standards beziehungsweise entsprechende theoretische beziehungsweise dokumentative Normen und Standards covern. Und ich glaube, dass es absolut darauf hinauslaufen wird, dass ich einfach, je mehr ich diesbezüglich in die Waagschale schmeißen kann, je eher und je günstiger kriege ich eine Versicherung. Wenn ich einen feuergefährlichen Betrieb habe, dann muss ich natürlich nachweisen, dass ich entsprechend einen Brandschutzbeauftragten oder mehrere Brandschutzbeauftragte in meinen Werken habe. Dann brauche ich eine Brandmeldeanlage etc. etc. und die, also Feuerlöscher selbstverständlich. Und je mehr dieser Maßnahmen ich treffe, sinnvoll kombiniert, je eher bin ich dann natürlich geeignet für eine Brandschutzversicherung. Und je günstiger wird diese Versicherung natürlich auch, weil ich diesen Aspekt der Unkalkulierbarkeit fürs Versicherungsunternehmen rausnehme. Also von daher, ich glaube da wirklich diese Compliance-Themen, die werden immer wichtiger werden und das Ganze gepaart mit konkreten technischen Referenzarchitekturen, an die sich Unternehmen dann auch halten müssen, weil ein großes Problem ist ja, und das sage ich jetzt natürlich auch als Ingenieur, jeder Techniker, der hat so ein bisschen seinen eigenen Twist. Der macht so die Dinge, wie er das denkt. Gewisse Dinge. Ich auch. Und der ist dann auch oft von seinem Weg überzeugt. Das ist auch grundsätzlich nicht verkehrt. Aber wenn ich aus der Perspektive eines Unternehmens, ja als juristische Person zum einen, aber auch irgendwo als Objekt, was für sich steht, idealerweise, das ist ja das Ziel von jedem Unternehmer, da sollte ich natürlich gewisse Referenzarchitekturen, Referenzmodelle auch auf einer technischen Ebene durchsetzen, die personalunabhängig sind. Sprich, wenn der IT-Leiter A das Unternehmen verlässt, dann weiß der IT-Leiter B, ich habe hier eine Referenzarchitektur. Wenn ich die durchgelesen habe und verstanden habe, dann weiß ich, wie die IT hier konkret technisch tickt. Also Stichwort Active Directory, Stichwort Mikrosegmentierung, VLANs und so weiter und so fort. Das gepaart mit den Compliance-Themen, die bekannt sind und in denen du und ihr ja die absoluten Experten seid, das wird dann die Eintrittskarte für Versicherungsschutz.
So wird das wahrscheinlich werden. Das heißt, die Vorarbeit wird immer größer werden. Die Risiken sind einerseits nun immer klarer absehbar für alle Beteiligten, aber eben damit verbunden auch die Vorarbeit letzten Endes immer aufwendiger, die man auf Basis der immer größer werdenden Datenlage leisten muss, um auch wirklich so halbwegs sicher zu sein. Konkrete Fälle, die dir zuletzt irgendwo über den Tisch gelaufen sind?
Ja, also ich kann jetzt in beiden Fällen beides großer Mittelstand, einmal im Bereich im kleinen Milliardenumsatz und einmal noch knapp unter einer Milliarde Umsatz. Klassische deutsche Unternehmen, produzierendes und entwickelndes Gewerbe. In einem Fall weniger dramatisch, insofern, dass dort einfach um die Cyberpolice in der Form, wie man sich das auch vorstellt, wie das auch die Vorgabe der dortigen Geschäftsleitung ist, zu bekommen, einfach ein unwahrscheinlicher Haufen Arbeit für die IT-Leitung, so aufwendig mittlerweile diese Nachweise zu erbringen, also gerade compliance-technisch, dass man dafür Freiberufler anheuern musste. Ich durfte auch dran mitwirken. Da war einfach die Situation die, dass man, um den Versicherungsschutz, den man sich erhofft hat, zu bekommen, man wirklich viel, viel, viel liefern musste und das in einer recht kurzen Zeit, weil man es einfach nicht hat kommen sehen, weil es viele nicht haben kommen sehen. Ne? Viele sehen es nicht kommen. Das heißt, da musste man einfach in recht kurzer Zeit sich, was die Dokumentation, was die Standards etc. angeht, auf einen guten Stand bringen, aber in einer nicht dramatischen Art und Weise. Das andere, deutlich interessanter, ist wirklich ein Unternehmen, dem die Police gekündigt wurde bzw. ausgelaufen ist und was dann schlicht und einfach auf dem Stand, auf dem man war. Der Stand ist aus meiner Perspektive auch wirklich puh, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich weiß, dass dieser ja unschöne IT-Zustand tatsächlich Realität im deutschen Mittelstand ist. Das ist da kein besonderer Ausreißer, sondern das ist einfach die Realität. Und der Stand war aber so, dass sie schlicht und einfach nicht versicherungsfähig waren, dass alle Assekuranzen entsprechend abgewunken haben und man dann in einer Situation, in der man mit mehreren Produktionsanlagen in Deutschland und Europa nicht versichert war, sehr, sehr schnell die IT komplett in Revision nehmen musste. Das heißt, im ersten Fallbeispiel war es eher eine bürokratische, compliance-technische Aufgabe. Im zweiten Fallbeispiel musste man sich kurzum eine neue IT aufbauen, weil man einfach vom Kern her so wenig strukturiert aufgebaut war, dass man dann auch gesagt hat, dass das bringt nichts und das ist dann der klassische Fall, bei dem wir dankenswerterweise mitwirken durften, nämlich im laufenden Betrieb eine komplette Restrukturierung, sprich im Schattenaufbau einer neuen Infrastruktur und dann irgendwann der Wechsel von der alten auf die neue Infrastruktur.
Also ist letzten Endes eigentlich auch eigenem Selbsterhaltungstrieb heraus es gar nicht mehr anders denkbar, als sich weiterhin zu orientieren zu dem, was eben Standards sind, was Informationssicherheitsmanagementsysteme letzten Endes auch betrifft, weil ja vor allen Dingen auch der formale Aspekt, der dann in den Versicherungsrahmenbedingungen wahrscheinlich sich zunehmend wiederfinden wird, letzten Endes einfach Fakt werden wird. Davon gehen wir tatsächlich ja offensichtlich beide und wahrscheinlich nicht nur wir, sondern noch ganz andere Stimmen gehen dann davon aus. Also ist da schon ein gewisser Handlungsdruck in Kombination für Unternehmen jeglicher Größenordnung gegeben. Das kann man schon so stehen lassen, oder?
Ja, ich denke auch, ehrlich gesagt, das ist ja ein Vielklang. Also es ist ja einfach so, was tatsächlich durchaus der ein oder andere, die ein oder andere ManagerIn nicht sehen können, weil es eben eine sehr abstrakte Thematik ist, wenn man aus einem anderen Bereich ist, ist, dass die IT Stand heute, und das wird so bleiben, der wichtigste periphere Faktor der meisten Unternehmen ist. Also das heißt, ich als ITler möchte die Sache natürlich nicht aufblasen. Man könnte es mir unterstellen, aber mir ist natürlich völlig klar, dass in einem Maschinenbauunternehmen primär Maschinen gebaut werden und dass da auch keiner Lust hat, ein Rechenzentrum zu bauen. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall peripher der wichtigste Faktor. ERP-System, ja. Banking, QM, alles, Informationsmanagement, Kommunikation, Marketing, alles, Vertrieb. Und das ist natürlich für einige Leute einfach noch ein bisschen abstrakt, sich da reinzudenken. Das ist so der Klassiker nach dem Motto, wenn auf einmal die EC-Lesegeräte nicht mehr funktionieren würden im Alltag, was ja auch ein IT-System ist, dann wird es ziemlich nervig. Und ich glaube, damit muss man sich aber jetzt firm machen an vielen Flanken. Man hat die Compliance-Thematik und Datenschutz-Thematik, was ja schon für viele recht abstrakt ist und auch irgendwo dann leidiges Thema ist. Wenn man Maschinenbauer ist, dann hat man nicht so viel Lust, sich mit Datenschutz auseinanderzusetzen. Gilt im Übrigen für mich auch. Dann hat man das Thema jetzt mit den Versicherungsrisiken. Ich denke aber, und da dann Stichwort aufs BSI, damit habt ihr auch genügend zu tun, das nächste Thema wird der Gesetzgeber sein. Auch dann gehe ich mal davon aus, wird man da, also es gibt da ja jetzt schon Themen, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, aber ich denke, auf mittlere Perspektive wird auch der Gesetzgeber natürlich Unternehmen da immer mehr in die Pflicht nehmen diesbezüglich, also nicht nur bezüglich dem Thema Datenschutz, sondern bezüglich dem Thema, hab deine IT im Griff, weil es ja auch nicht im Sinne des Gesetzgebers, im Sinne der Regierung, im Sinne des Staates und auch nicht im Sinne des Finanzamtes ist, dass die Produktivität von Unternehmen eingeschränkt wird wegen entsprechenden Cyber-Zwischenfällen. Also deswegen ist es ja irgendwo die logische Konsequenz, dass man auch da dann irgendwann sagt, Leute, kriegt eure IT in den Griff. Und hier gibt es entsprechende Vorgaben.
Die Frage ist dann halt natürlich nur, wie verallgemeinern und allgemein fassen kann ich solche Vorgaben, wie standardisiert abverlangen kann ich solche Vorgaben, und dann sind wir hier eben wieder bei diesen Fragen, wie wir sie auch schon im Zusammenhang mit der Versicherbarkeit von entsprechenden Risiken immer wieder und immer mehr finden. Also ich finde, das sollten wir im Blick behalten, insbesondere den Markt auch so ein bisschen im Blick behalten, wie er sich da wandelt und wie sich die Rahmenbedingungen für Unternehmen vor allen Dingen wandeln. Vielleicht aber auch sollten wir in der Zukunft mal so ein bisschen mehr in Richtung Versicherungsmarkt schauen und schauen, wie sich da vielleicht auch die Ansätze, und ich glaube, auch dieser Markt wird sich dann entsprechend nochmal neu ordnen, wie sich vielleicht fantasievolle, besonders innovative Ansätze möglicherweise auch durchsetzen, die vielleicht einen weiteren Faktor dann als Anreiz schaffen. Neben dem rein gesetzgeberischen kann das ja durchaus ein wirklich interessanter Ansatz sein, eine Belohnung sozusagen für Unternehmen, die besonders safe sind, besonders gut aufgestellt sind, auch nur auf der Ebene mitzugestalten. Also ich denke, da wird sich dieser ganze Versicherungsmarkt in diesem Cyber-Police- und Cyber-Versicherungsumfeld nun auch nochmal wieder neu sortieren. Denn die Datenlage ist ja jetzt, hast du ja anfangs gesagt, mehr und mehr dicht und verdichtet sich mehr und mehr, wird immer größer, sodass die echten Big Data Anwendungen jetzt auch darauf gesetzt werden können und entsprechende Errechnungen durchgeführt werden können. Und dann, glaube ich, sollte man das in der nächsten Zeit nochmal ganz genau im Blick behalten. Das war jetzt mal ganz besonders thematisch interessant, daher vielleicht trotzdem auch passend, unserer Meinung nach zumindest mit dem Bereich True Cybercrime, das mal so weit zu verknüpfen, dass wir nicht immer nur auf das schauen, was denn jetzt wirklich passiert ist und warum es passieren konnte und was denn da die Zusammenhänge sind, im rechtlichen wie tatsächlichen, sondern auch mal ein Stück weit weiter schauen, wie sich die Dinge insgesamt aus Unternehmenssicht da verketten. Denn am Ende des Tages geht es ja auch darum, wer was bezahlt und wer auf welchem Schaden eben sitzen bleibt. Und das, denke ich, war doch mal so ein Themen-Special wert, oder Yannick?
Das sehe ich genauso. Also ich denke, was vielleicht auch so ein bisschen das die Message ist, die sich jeder mitnehmen sollte, ganz generell gesprochen, einfach proaktiv sein und versuchen zu vermeiden, dass man da dann in eine Situation kommt, in der man in der Reaktion ist im negativen Sinne. Also ganz konkret, und das wollte ich eben mit dieser Aufzählung sagen, Datenschutz, Compliance, gesetzliche Themen, was die IT-Stabilität angeht, die vielleicht irgendwann mal kommen, und ganz konkret Versicherung. Ich denke, es ist nie ein Fehler, aus einer Perspektive, in der man in der Verantwortung ist, ob als Unternehmer, als Manager, whatever, proaktiv sich mit diesen Themen zu beschäftigen und bis zu einem gewissen Punkt proaktiv vorzuarbeiten. Das sollte natürlich jeder für sich dann auch irgendwo ein Stück weit individuell bemessen, bis wohin macht Sinn und wann wird es vielleicht ein bisschen zu viel. Da gibt es ja auch fachkundige Beratung in vielen Bereichen. Ne? Das ist ja auch unser Metier. Also das von Morgenstern, das von der Sysfacts. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man nicht in eine Situation kommt, in der man dann unter Druck reagieren muss. Ja. Das sollte man zumindest vermeiden. Und da gibt es ein ganz konkretes Beispiel im Kundenkreis. Da hat man ein Formular vom Zoll hinsichtlich der IT-Sicherheit und der IT-Stabilität ausgefüllt. Das war so ein Thema bezüglich IT-Sicherheit und Stabilität, weil man anscheinend viel Exportgeschäft macht. Und man hat nach dem Motto Papier ist geduldig dieses Formular doch recht idealisiert ausgefüllt. Weil wer erwartet schon, dass man vom Zoll dann ein IT-Audit bekommt? Wenn mir das einer erzählt hätte, bevor ich das mitbekommen habe, ich hätte es auch nicht geglaubt, bin ich ganz ehrlich. So, und dann gab es ein IT-Audit vom Zoll und das war dann natürlich eine sehr unangenehme Situation, denen zu erklären, warum man das Formular falsch ausgefüllt hat. Also das ist ja nicht unbedingt die Behörde, mit der man Ärger haben möchte. Das meine ich damit ganz konkret, dass all diese Themen, das ist im Prinzip irgendwo strategisch eine wichtige Sache, sich damit dann proaktiv ein Stück weit auseinanderzusetzen, sicherlich auch nichts zu überstürzen. Ich bin auch kein Freund von Panikmache, aber es ist immer dann blöd, wenn man in der jetzt im übertragenen Sinne Situation ist, dass man dann mit jemandem von Zoll am Tisch sitzt, plötzlich mit dem Rücken zur Wand steht und dann schnell reagieren muss, irgendwie unsortiert und dann möglicherweise auch überreagiert. Da gibt es ja auch sicherlich genügend Menschen, dann auch diese Überreaktion in irgendeiner Form ausnutzen zum Nachteil desjenigen, der da gerade überreagiert, und das möchte man ja auch nicht.
Ja, dann lassen wir das doch vielleicht einfach mal so als Resümee stehen. Ich finde, besser hat man es nicht zusammenfassen können. Yannick, vielen herzlichen Dank für eine Themen-Sonderfolge Cyber Security.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, Jan. Danke sehr.
Danke dir.